Washington an Peking. Die Verbindung mit der Stardust konnte hergestellt werden. Kommandant Rodan behauptet, in den Besitz unglaublicher Waffen gelangt zu sein, die eine außerirdische Zivilisation auf dem Mond zurückgelassen habe. Wir haben keinen Einfluss mehr auf das Geschehen und erbitten Rückantwort. Peking an Washington. Bildgespräch zwischen General Pounder und Rodan wurde abgehört. Erklärung unglaubhaft und fantastisch. Das Ultimatum behält seine Gültigkeit. Es läuft in 7 Stunden ab. Moskau an Washington. Wir schließen uns der Meinung der Regierung der AF an und betrachten den amerikanischen Stützpunkt in der Gobi als Bedrohung des Weltfriedens. Im Fall eines bewaffneten Konflikts bleibt Moskau jedoch neutral. Moskau an Peking. Wir schließen uns der Meinung der Regierung der AF an und betrachten den amerikanischen Stützpunkt in der Gobi als Bedrohung des Weltfriedens. Washington an Moskau und Peking. Wir versichern noch einmal, dass die Regierung in Washington nichts von einem amerikanischen Stützpunkt in der Gobi weiß und die Besatzung der Stardust zur Übergabe aufgefordert hat. Wir schlagen ein Treffen der Regierungschefs vor. Auf diese Note erfolgte keine Antwort. Die 7 wertvollen Stunden begannen zu verstreichen. In Asien drehten sich die Starttürme der kontinentalen Abschussrampen nach Osten und Westen. Silberne Stahlungetüme schimmerten drohend im Licht der Scheinwerfer. Männer eilten hin und her, dann wurde es still. Das gleiche Bild bot sich in den Verteidigungsgebieten des Westblocks. Der Ostblock schwenkte seine tödlichen Atomgeschosse so, dass sie in alle Himmelsrichtungen zeigten. In allen Teilen der Welt hockten Männer tief unter der Erde vor riesigen Kontrolltafeln und elektronischen Geräten. Bildschirme verbanden sie mit den Kommandostellen. Noch lagen ihre Hände ruhig auf dem Tisch, dicht neben einem roten Knopf. Dieser Knopf schien höhnisch zu blinzeln und zu sagen, »Na los, warum drückst du nicht? Hast du Angst, ein anderer könnte es ebenfalls tun? Oder weißt du, dass das Ende der Welt gekommen ist, wenn du es tust?« Die roten Knöpfe luden zum Inferno ein. Crest saß aufrecht da und lehnte mit dem Rücken gegen die mit Kissen ausgepolsterte Wand. Erik Manoli hatte Clark Flipper eine Injektion gegeben und dieser war darauf in tiefen Schlaf gesunken. Bulli überwachte den Funkverkehr. Alle halbe Stunde unterrichtete er Perry Rodan von dem, was in der Welt geschah. Crest begann allmählich zu begreifen, welche Konsequenzen seine Ankunft auf der Erde hervorgerufen hatte, obwohl die Menschheit nicht einmal davon wusste. »Es ist unglaublich, dass ihr Volk dieser seelischen Beanspruchung standhält. Sie sagen, dass ihre Welt schon seit Jahrzehnten in dieser gespannten Atmosphäre existiert, wo ein einziger Knopfdruck das Verderben auslösen kann. Warum ist denn niemand aufgestanden, um diesem Zustand ein Ende zu bereiten? Warum hat man keine gemeinsame Regierung gebildet?« Perry Rodan seufzte.
»Man fürchtet sich stets nur vor dem Stärkeren. Die Machtblöcke der Erde aber sind gleich stark. Jeder weiß, dass Sekunden entscheiden, ob ein Krieg ausbricht. Aber jeder weiß auch, dass der Überraschte in jedem Fall noch Gelegenheit finden wird, seine Vergeltungsraketen auf den Weg zu schicken, bevor sein Land in Schutt und Asche versinkt. Der Tod beider Gegner ist die unausbleibliche Folge. Nur dieses Wissen konnte eine Katastrophe bisher verhindern.«
»Ich beginne allmählich, das Problem zu verstehen. Als mein Volk noch jung war, stand es vor den gleichen Schwierigkeiten. Lange lebte es in ständiger Angst vor der restlosen Vernichtung. Dann fand uns ein kriegerisches Insektenvolk aus den Tiefen der Milchstraße und fiel über uns her. In weniger als einer halben Stunde schlossen sich die Regierungen zusammen und schlugen den gemeinsamen Gegner. Da aber die Gefahr bestehen blieb, hielt auch der Zusammenschluss. So wurden wir eine große Zivilisation und begannen unseren Aufstieg.«
Perry Rodan hatte aufmerksam zugehört. Er antwortete, »Ihre Geschichte ist nicht neu. Sie ist die einzige Lösung zu jenen Problemen, die auftreten, wenn intelligente Lebewesen ultimate Waffen erfinden. Sie werden nun begreifen, warum ich jetzt so handle. Es ist nicht leicht, von seinen Freunden und Vorgesetzten als Verräter angesehen zu werden, aber wenn ich meinen Gefühlen nachgebe, ist die Welt verloren. Einer der Machtblöcke würde in den Besitz ihrer Waffen gelangen und den anderen vernichten.
Bevor er das jedoch zu Ende bringen könnte, würde der andere den Vergeltungsschlag auslösen. Nein, ich sehe den Weg genau vor mir, Christ. Ihre Erfahrung ist die Antwort auf meine Fragen. Sie wollen gesund werden. Gut, ich verhelfe Ihnen dazu. Sie wollen Ersatzteile elektronischer Art. Ich werde sie Ihnen beschaffen. Sie werden wieder starten können, um den Planeten des ewigen Lebens zu finden. Uns werden Sie vielleicht vergessen, aber ich werde Ihre kurze Anwesenheit ausnutzen, um der Welt den Frieden zu bringen, selbst mit Gewalt. Anders ist es nicht mehr möglich. Nur die Angst der Mächte vor einer außerirdischen Kraft wird Sie zur Vernunft bringen können. Ich glaube, Sie werden mir dabei helfen.
Was in meinen Kräften steht, wird geschehen. Im Augenblick jedoch sieht es nicht so aus, als hätte Ihre Handlungsweise Erfolg. Das Ultimatum läuft bald ab und was dann?
Thora muss eingreifen. Der Energieschirm und der Gravitationsneutralisator konnten die Asiaten nicht überzeugen, dass außerirdische Erfindungen auf die Erde gebracht wurden. Im Westen glaubt man, dass man getäuscht wird. Es muss also etwas geschehen, das allen Beteiligten mit einem Schlag klar macht, wie stark die dritte Macht wirklich ist. Auf dem Mond liegt Ihr Schiff, Crest. Was können Sie von dort aus tun, um der gesamten Menschheit klarzumachen, dass ein Wendepunkt in Ihrer Entwicklung gekommen ist? Können Sie den Felsen von Gibraltar vom Grund lösen und 1000 Kilometer entfernt ins Meer stürzen lassen? Können Sie die Freiheitsstatue von New York nach Peking versetzen? Können Sie den weltweiten Funkverkehr lahmlegen?
Crest sah ihn abschätzend an.
Ich könnte das alles. Und sicherlich wäre es gut, den Menschen ein optisches Schauspiel zu geben. Überlegen Sie es sich und geben Sie mir Ihren Entschluss bekannt. Thora wird tun, worum ich Sie bitte. Ich würde vorschlagen, einen Energiestrahl einzusetzen. Wählen Sie ein zentral gelegenes, aber unbewohntes Gebiet und warnen Sie die Menschen. Sagen Sie, in 2 Stunden, 3 Stunden vor Ablauf des Ultimatums würden Sie einen Trichter von 50 Kilometer Durchmesser in die Wüste brennen. Betonen Sie, dass Sie Ihre neue Macht immer wieder einsetzen würden, wenn man Ihre Wünsche nicht respektiert. Das sollte genügen, um Sie zu überzeugen.
Perry lächelte kalt, aber hinter seiner scheinbaren Gelassenheit verbarg sich die Sorge um die Zukunft der Menschheit. Er wusste, dass kein Argument mehr genügen würde, die Politiker und Ideologen in aller Welt zur Vernunft zu bringen. Nur ein Schock konnte das. Und Rodan war bereit, der Welt diese Schocktherapie zu verabreichen. »Sind Sie sicher, dass Thora uns hilft?« vergewisserte er sich beim alten Arkoniden.
»Ob sie will oder nicht, sie muss. In ihrem Stolz den Menschen gegenüber vergisst sie, dass auch wir einst auf der gleichen Stufe standen, Entwicklungsstufen A bis D. Und vielleicht war es unsere produktivste Zeit. Damals waren wir jung und unternehmungslustig. Wir liebten den Fortschritt. Heute ist das ganz anders geworden. Wir sind degeneriert und selbstzufrieden. Stillstand. Um ganz ehrlich zu sein, Rodan, mir kommen manchmal recht merkwürdige Gedanken, wenn ich daran denke, wie sehr wir uns äußerlich gleichen. Ihr Geist mit dem unseren vermischt, Ihr junges Leben mit unserem Wissen vereint. Wir könnten das Universum erschließen.
Perry Rodans Augen bekamen Glanz. Seine Gedanken wanderten in eine unbekannte Ferne, die nach Ewigkeiten maß. In einer Vision rollte ein Bild der Zukunft vor ihm ab. Menschen und Arkoniden, ein Volk. Unternehmungsgeist und die Lust am Abenteuer paarten sich mit uraltem Wissen und unglaublicher Technologie. Über lichtschnelle Raumschiffe, von tatendurstigen Männern und Frauen gesteuert, drangen bis in die tiefsten Tiefen der Milchstraße vor, fanden neue Welten, gründeten Kolonien und neue Reiche. Interstellarer Handel brachte unbeschreiblichen Wohlstand. Ein galaktisches Reich entstand. Crest mochte ahnen, was in Perry vorging. Er lächelte weise.
»Wir stehen erst am Anfang, Perry Rodan. Sie sind der Vertreter der Menschheit, ich der Repräsentant der Arkoniden. Sie benötigen unsere Hilfe, wir die Ihre. Ein Abkommen, so könnte man es nennen. Aus der gemeinsamen Not heraus geboren. Aber später einmal, so denke ich mir, ein Zusammengehen der Vernunft und des gemeinsamen Vorteils. Vielleicht ist sogar die Erde der Planet des Lebens, den wir suchten, denn jede Verjüngung bedeutet längeres Leben.
Zuerst müssen wir den Anfang vorbereiten, Crest, dann können wir weiter darüber sprechen. Diese Welt, die ihnen Gesundung bringen kann, steht vor ihrem Untergang. Kleinlicher Hass und Misstrauen, Nichtachtung eines fremden Standpunkts, stures Beharren auf festgelegten Grundsätzen, das alles führte zur augenblicklichen Situation. Früher war es die Angst vor Gott, die den Menschen zur Aufrichtigkeit zwang und ihn einsichtig werden ließ. Heute kann das gleiche Ergebnis nur mit Drohung und Furcht erzielt werden. Also gut, Crest. Bitten Sie Thora, ihren Energiestrahl auf Nordafrika zu richten, etwa 5 Grad östlicher Länge, in der Höhe des nördlichen Wendekreises, nördlich am Rand des Ahaga-Gebirges. Ich werde eine Warnung aussenden, das Gebiet sofort zu räumen, aber soviel ich weiß, ist es unbewohnt.
Es ist eine Demonstration, die Ihre Wirkung nicht verfehlen sollte,
versprach Crest.
Betonen Sie in Ihrer Warnung noch, dass es sich um eine Vorführung unserer harmlosesten Möglichkeiten handelt.
Die Empfangsstation der Patrouille des Leutnant Durbas empfing beunruhigende Meldungen aus aller Welt auf. Aber mit durchschlagender Lautstärke wurden alle Wellen plötzlich von einem unbekannten Sender überlagert. Der Funker drosselte sofort die Lautstärke des Geräts, aber selbst bei leisester Einstellung konnte man Perry Rodans Stimme noch vernehmen. »Hier spricht Perry Rodan, von der 3. Macht der Erde. Da die Welt zum Krieg rüstet und der Untergang der Zivilisation bevorsteht, werde ich versuchen, die Apokalypse zu verhindern. Eine Demonstration soll beweisen, dass ich jede Nation, die die 1. Atomrakete startet, sofort bestrafen werde. In der Sahara, nördlich des Ahaga-Gebirges, wird in genau 115 Minuten ein Krater von 50 Kilometer Durchmesser entstehen. Verursacht wird dieses Phänomen durch einen Energiestrahl, der seinen Ursprung auf dem Mond hat. Alle Personen, die sich im Zielgebiet aufhalten, werden ersucht, sich so weit wie möglich vom Kernpunkt des Schmelzprozesses zu entfernen. Nach erfolgter Demonstration haben die Weltmächte 3 Stunden Zeit, ihren Standpunkt zu revidieren. Das ist alles. Ende. Der Funker starrte sprachlos auf sein Gerät. Leutnant Durbas, der aufgestanden und herbeigekommen war, stand fassungslos hinter ihm. »Was war das?« fragte er schließlich. »Perry Rodan? Ist das nicht der in Asien gelandete Mondfahrer? Er soll mit der AF zusammenarbeiten, sagt man. Auch spricht man von neuen Waffen, die er vom Mond mitbrachte.« Die Männer der Wüstenpatrouille versammelten sich unschlüssig. Das Raupenfahrzeug stand im Schatten einer Oase. Der Fahrer sah nach Osten. »Dort drüben ist das Gebirge. Sind wir weit genug entfernt?« Leutnant Durbas machte eine ärgerliche Bewegung. »Sie glauben wohl diesen Unsinn, Hassan. Ein Energiestrahl vom Mond. Pah, sonst noch was?« Der Funker schüttelte bedenklich den Kopf. »Es muss etwas an der Sache sein, Lieutenant. Ich habe einige Nachrichten auffangen können. Sie besagen, dieser Rodan hätte eine Glocke aus purer Energie um sein Raumschiff gelegt. Selbst Atombomben könnten ihm nichts anhaben. Ammenmärchen, nichts weiter. Man kann nicht alles glauben. Ein Krater in die Wüste schmelzen, so ein Unsinn. Was sagt Fort Hussein?« »Ich werde sofort Verbindung aufnehmen.« Er setzte sein Vorhaben in die Tat um und erhielt kurz darauf eine Anweisung. Hussein empfahl, die Warnung zu beachten.
»Also gut«,
seufzte Durbas und warf dem schattigen Hain einen bedauernden Blick zu. »Ziehen wir uns weiter nach Westen zurück. Der Karren schafft 40 Kilometer in der Stunde, das sollte genügen.« 15 Minuten vor der angekündigten Demonstration lagen sie hinter einer tiefen Bodenwelle und starrten erwartungsvoll nach Osten. Sie wunderten sich über die vielen Flugzeuge, die plötzlich hoch über ihnen in der Luft waren und zu kreisen begannen. Ganz in der Nähe landete ein Hubschrauber der Informationszentrale Ost mit Aufnahmegeräten. Dicht daneben stand friedlich die TV-Maschine der AF. Von den Amerikanern war nichts zu sehen. Vielleicht waren sie weiter nördlich. Noch 10 Minuten. Um das gefährdete Gebiet hatte sich ein weiter Ring gebildet. Obwohl niemand so recht an das glaubte, was hier in kurzer Zeit geschehen sollte, wollte niemand die eventuelle Chance versäumen, ein Schauspiel besonderer Art zu beobachten. Ein Schauspiel allerdings, das von einer geheimnisvollen Macht angesagt worden war. 5 Minuten verstrichen. Durbas stieß Korporal Abbas in die Seite. »In einer Stunde wird es dunkel. Dieser Rodan soll sich beeilen. Wir haben übrigens den Befehl erhalten, sofort nach Fort Hussein zurückzukehren. Es muss einiges los sein.« »Krieg? Woher soll ich das wissen? Richtig besehen haben wir seit 1945 so etwas wie Krieg.« Der Unteroffizier sah auf seine Uhr. »Es ist jetzt soweit«, murmelte er und schaute nach Osten, aber in der gleichen Sekunde schloss er geblendet die Augen. Aus dem klaren Himmel herab schoss ein breiter Lichtvorhang und traf die sandige Wüste etwa 30 Kilometer vor der Front der Beobachter. Der Ursprung des Strahles verlor sich enger werdend im Himmel, genauer gesagt dort, wo die Sichel des zunehmenden Mondes unsichtbar stand. Eine Hitzewelle fegte über die erschrockenen Menschen hinweg, aber die Aufnahmegeräte surrten und hörten nicht auf, das Phänomen direkt in alle Welt zu berichten. Auf den Bildschirmen der Nachrichtenzentralen gleiste der Strahl. Eines der automatisch gesteuerten Flugzeuge ohne Besatzung, das zu nahe an die Todeszone heranflog, wurde von einem ungeheuren Wirbelwind erfasst und direkt in den Energiestrahl getragen. Es verwandelte sich augenblicklich in einen Riesentropfen flüssigen Metalls, der bereits nach wenigen Metern Fall verdampfte. Eine Minute stand der Strahl auf der Wüste, dann erlosch er. Dort aber, wo der Strahl die Erde berührt hatte, war keine Wüste mehr. Ein tiefes Loch klaffte in Sand und Gestein. Ganz unten schimmerte es rötlich. Dämpfe stiegen auf und quollen aus dem Schlund der neu geschaffenen Hölle. Nur vom Flugzeug aus konnte man den Krater überblicken. Er war riesig groß und genau kreisförmig. Die Welt hielt den Atem an. 3 Stunden lang. Bis die Zeit des Ultimatums abgelaufen war und verstrich. Die roten Knöpfe blieben unberührt.